Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Yes, we are back nach was für einer langen Pause? Das war jetzt... Meine beiden Co-Hosts helfen mir weiter. An meiner Seite Eva und am iPad wieder der Horst. Das hat sich auch in der neuen Staffel, oder in der neuen Staffel wird sich auch nicht ändern. Wir sind zwar alle umgezogen, aber irgendwie nicht so richtig in die Nähe.
Wir lassen dich am langen Arm verhungern, direkt von Anfang an.
Also ich glaube, das waren jetzt 3 Monate Pi mal Daumen, in dem wir Pause gehabt haben. Auch von meiner Seite, hallo und herzlich willkommen.
Ja, 3 Monate. Du bist generell so, um es mal so zu sagen, wir haben immer noch November. Also Horst sieht aus, wie 3 Monate halt nicht mehr geschäft, ne? Ja, für dich waren es...
Ja, wie sehe ich denn aus? Sag doch mal, beschreib mich doch mal.
Ein leicht pornöser Einschlag, ehrlich gesagt.
Also du siehst wirklich pornös aus.
Ja, also für die Zuhörer, ich habe mir einfach so einen Oberlippenbalken stehen lassen. Ich habe mir das die letzten Jahre immer vorgenommen und jedes Mal daheim auf den Deckel bekommen. Und
jedes Mal hat sich die Frau durchgesetzt.
Ich ziehe das jetzt knallhart durch. Muss aber gestehen, dass ich mich jetzt schon ein bisschen wieder eingeschränkt habe, weil das Zeug am Kinn, was bei mir wuchs, das ist ja so...
Das sind so Haare, die da wachsen, ja.
Du hast auch noch so ein Spitzbärtchen am Kinn.
Richtig. So wie die Typen von Pirates of the Caribbean. habe ich aber wegrasiert. Jetzt habe ich nur noch hier den Tom Selleck-Bart und ich habe jetzt noch genau 2 Tage und so lange muss meine Family daheim damit auskommen.
Also man kann sagen, new house, new rules.
Sozusagen, aber ich stoße wegen auf herben Widerstand und nachdem die Eva mich im Vorgespräch auch schon darauf hingewiesen, sondern fertig gemacht hat,
Movember Horst ist nicht so meiner, aber muss ja nicht sein, ne?
Ja, ich hätte ja so einen super geschäften 5-Tage-Bart ähnlichen Style wie der Greg, das kriege ich aber leider nicht hin.
Ja, da muss man hart für arbeiten.
Das kann nicht jeder haben.
Muss man früh anfangen, die Barthaare schon mal trainieren, drauf vorbereiten und dann wie so ein Bonsai-Baum immer wieder in die richtige Form.
Ach so, mit so einer kleinen Schere und dann machst du jeden Tag so ein bisschen was weg.
Ihr wisst ja, Gregor braucht Stunden im Bad. Stunden.
Der gekonnt ungepflegte Look, das ist halt, da braucht man schon eine Weile.
Tja, was ein Einstieg in die neue Episode. Okay, dann sind wir jetzt wieder da, zurück aus dem, Winterschlaf kann man nicht sagen. Wir sind hier mitten im Winter.
Ja, wir sind aufgeweckt aus dem Winterschlaf quasi. Also wie schockgefrostet und jetzt wieder aufgetaut. Weil jetzt geht es halt einfach rund, ne?
Ja, es geht wieder los, ne? Also,
na, was heißt wieder los? Es gibt ein Rennen.
Es gibt ein Rennen und ein Rennen, deswegen wir auf jeden Fall wieder einsteigen sollten.
Wollen.
Und wollen natürlich auch.
Natürlich.
Beziehungsweise, da war die Motivation einfach zu groß zu sagen, okay, lass einfach mal die Bohrmaschine, die bei uns jetzt eher in der Hand war, aus der Hand legen und das Mikro in die Hand nehmen und mal wieder loslegen. Und typischerweise, ich sag jetzt mal zum Dezember, eigentlich ja nicht so die Jahreszeit.
Ja, aber passt ja zu dem Jahr.
Aber
alles ein bisschen anders.
Alles ein bisschen anders im Jahr 2020. Also für uns neue Saison, neue Podcast-Saison, aber eigentlich noch die alte Saison, aber irgendwie so zwischendrin. Aber wie ihr schon hört, wir wollen auf jeden Fall über das, wenn wir jetzt mal WTS-Rennen, Hamburg und so beiseite legen, aber schon somit das hochkarätigste Rennen des Jahres.
Das Rennen des Jahres. Sag's doch einfach. Das Rennen des Jahres.
Das Rennen des Jahres. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so der PTO-Podcast werden. Ich meine, wir haben ja unsere letzte Folge der letzten Saison mit PTO geendet. Aber um halt die Überleitung perfekt zu machen, kann man ja sagen, wir hatten ja erörtert, wie man die PTO eigentlich sehen muss. Und wenn wir uns mal die Starterliste angucken in Daytona, dann kann man sagen, genau in die Richtung geht es. Hochkarätiges Starterfeld, ein Starterfeld, wo man auf jeden Fall richtig Bock drauf hat, sich das mal anzuschauen. Live in Action. Und
Und wir sind ja schon, um jetzt nochmal auf den letzten Podcast zurückzukommen, wir sind ja schon PTO-Kritiker oder etwas kritisch gegenüber der Nicht-Gewerkschaft im Triathlon-Sport.
Ach so, hast du es gesehen? Ich habe es gar nicht so gesehen.
Eingestellt. Aber wir haben uns ja schon auch kritisch darüber geäußert und zum Teil auch, sage ich jetzt mal, negativ kritisch.
Fandst du es so negativ?
Ich fand auch nicht negativ.
Aber
wir haben es doch eigentlich gut aufgezogen. Wir haben einfach Fragen gestellt und uns einfach mal Gedanken gemacht, was das Konstrukt genau bedeutet. Und weil oftmals man ja so in der normalen Welt immer nur die Lobpreisungen hört. Und
das meine ich ja.
Einfach mal ins Detail geht. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Und seit unserem letzten Podcast gab es ja auch noch so ein paar Neuerung bei der PTO mit Mutterschutz-Aufwendungen.
Ja,
ja, das wollte ich jetzt nicht vorweggreifen, aber da kommen wir nicht später drauf. Auf jeden Fall, der kritische Podcast meldet sich jetzt zurück und gehen jetzt das Daytona-Rennen.
Ja, kritisch heißt ja auch nicht unbedingt negativ.
Nein.
Aber wir haben die PTO aus beiden Perspektiven mal so etwas auseinandergenommen, weil am Anfang war das ja schon, oder kam es mir so vor, oh, der neue Heilsbringer im Triathlonsport ist da, ne? Die PTO. Und die wirft mit Geld um sich und kümmert sich um jeden. Und ganz so einfach und so darf man es ja auch nicht sehen. Aber jetzt muss man halt dann wieder sagen, okay, man kann die PTO, man kann halten von ihr, was man will. Aber jetzt können wir sie erstmal feiern, weil sie haben auf jeden Fall, wir haben jetzt noch genau 7 Tage bis zum Rennstart und es ist nicht abgesagt. Das will schon mal was heißen. Ich meine, wir haben jetzt schon Rennabsagen auch einen Tag davor erlebt, nicht zuletzt jetzt auch in den USA. Der Ironman Florida hat noch stattgefunden, aber die anderen amerikanischen Rennen sind dann doch ja so ganz kurzfristig zur Enttäuschung von auch einigen Deutschen.
Aber so richtig kurzfristig, ja, so quasi ja. Einen Tag vor dem
Rennen. Tag vorher, ne? Ja, abgesagt worden. Dementsprechend, man darf sich freuen, aber vielleicht noch nicht zu sehr. Wer weiß, was noch kommt.
Aber das ist halt echt die Sache. Also Absagen, einen Tag vorm Rennen teilweise. Also sorry, du kannst auch als Veranstalter, das ist doch vorher klar. Irgendwie.
Also ich kenne auch die Strategie nicht. Also ich habe das jetzt bei dem 70.3-Rennen in Texas gesehen, wo die Athleten angereist sind und da gab es ein Online-Briefing und just nach dem Ende des Online-Briefings, glaube ich, kam dann die Meldung raus, dass das Rennen abgesagt wird. Also
nach dem extrem, Briefing, ne?
Also ja, es ist extrem seltsam und danach wurden dann, oder gab es eine Ankündigung von der WTC, dass eigentlich alle Nordamerika-Rennen auch wirklich abgesagt werden, weil das einfach nicht durchführbar ist aufgrund Corona und des Veranstalterrisikos. Ja, warum man die Leute einberuft und dann ja kurzfristig absagt, ist echt unverständlich. Komischerweise, weil ich meine, die WTC veranstaltet ja, also vor allem im amerikanischen Raum, da zähle ich jetzt auch Südamerika, das Ironman-Rennen in Cozumel hat stattgefunden. Das war ja ein reines Age-Group-Rennen, aber so Rennen haben stattgefunden. Die Rennen aber auf nordamerikanischem Boden der USA sind jetzt auf alle Fälle alle gecancelt. Ich glaube, da wären noch 2 Rennen, irgendwie Indian Wells und noch so ein paar hätten stattfinden sollen. Die sind jetzt alle auf alle Fälle nicht mehr vorhanden für dieses Jahr.
Ja gut, so Cozumel kannst du sehr gut abschotten.
Ja. Warst du schon mal auf Cozumel?
Ja, ich war schon auf Cozumel mehrmals. Einmal zum Weltcup, einmal zum Grand Finals 2016. Ja, aber haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, ne? Diese eine Loop, die man da fahren kann und alles flach. Aber ich sag mal, gerade für Langdistanzathleten eine beliebte Insel, denn sehr schnelle Schwimmstrecke.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen zu kurz, auf jeden Fall sehr schnell.
Sogar letzte Woche war es ja, also war ja lustig, du hast gesagt, Cozumel war ja auch nur ein Age-Group-Rennen, aber Talbot Cox, November Talbot Cox konnte starten.
Und er sah aus wie Sanders.
Er sah ja komplett aus wie Sanders, ja. Also das war...
Ja, hammerhart, gell? Ey. Also wirklich so vom Style, bis auf die Plauze, die er da trägt.
Ja, da gibt es ein paar Sachen, gegönnt. Die kann man einfach halt, die kann man sich halt nicht kaufen, das ist halt so.
Ja, aber sogar er hat es, gut, man muss dazu sagen, in einem 6 Wochen Trainingsplan von Philipp Seib. Dann doch noch, er hat gefinisht.
Einen 6 Wochen Trainingsplan?
Ja, er hat nur 6 Wochen gehabt und ich meine, er war ja schon jetzt mehr oder weniger, ja, so ein bisschen Couch Potato, ne?
Okay, ich glaube, ich muss mich auch beim Philipp Seib melden, weil im Zuge auf meiner Vorbereitung zur Challenge Rot sehe ich auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen rot. Aber so 6 Wochen vorher kriege ich bestimmt so die letzte Panik. Philipp, ich melde mich bei dir. 7 Wochen vor Rot.
Ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Es geht ja nur ums Durchkommen für so Leute. Und du hast ja den Anspruch,
für auch Gregor Spaß ja zu geben, auch.
Deswegen. Ja, aber wie bitte?
Die Zeiten ändern sich. Irgendwann will man einfach nur noch durchkommen. Ja. Ja, jetzt aber mal wieder zurück zu Daytona.
Genau. Also wie gesagt, sämtliche Rennen fast abgesagt. Daytona steht wie ein Felsen, findet weiter statt. und hat uns ja die letzte Zeit auf Social Media auch zugebombt mit immer wieder neuen Posts über beeindruckende Zusagen für die Starterliste. Wie wollen wir das denn machen? Wollen wir die quasi einfach mal so durchgehen und das Starterfeld ja mal so nach und nach analysieren?
Ja, ich würde fast eher vorschlagen, wir sagen erstmal, wer nicht startet und der Rest ist nämlich da.
Ach so.
Wir könnten das auch, Frauen denken halt immer so ein bisschen effektiver.
Ja, aber gerade bei den Frauen.
Ja, bei den Frauen sind einige Absagen, muss man
einige
sagen.
Einige Absagen,
ja,
ne?
Ja. Also da fängt es mit Daniela Rief an, die leider nicht starten kann, aber das war ja schon auch sehr, sehr lange bekannt, dass sie nicht starten wird. Genauso wie Frodo kann man ja auch schon mal vorweg greifen wegen Verletzungen.
Ja.
Dass das einfach klar war. Ich würde sagen, der prominenteste, jetzt kurzfristigere Ausfall gerade im Frauenfeld ist leider Gottes Flora Duffy. Die wegen einiger Gründe, wie sie also
a few reasons.
Ja, also sie drückt sich da auch etwas, ne, die druckst ein bisschen drumherum, was genau jetzt der Grund ist, warum sie nicht startet. Denn wir haben ja eigentlich gesehen, dass sie gerade auch noch in bestechender Form war.
Ja, wurde immer fitter, ne? Also während unserer Pause haben ja auch ein paar ITU-Weltcups stattgefunden. Zwar über die Sprintdistanz, aber auch dort hat man gesehen, dass eine Flora Duffy immer fitter wird.
Dominiert.
Und eigentlich auch wieder so wie in alten Stil, so im Alleingang auf dem Radpart, ihren Stiefel aufdrückt. Klar, das waren auch teilweise radtechnisch, gerade der Weltcup in Italien, anspruchsvollere Strecken. Das wird jetzt in Daytona, was ja so ein Formel-1-Kurs ist, jetzt nicht unbedingt so der Fall sein. Also da kommt jetzt eher eine Drückermentalität zum Tragen. Drücken kann sie natürlich auch, aber es ist ja trotzdem einfach spannend gewesen. Also gerade, weil sie ist inzwischen, also sie hat ja auch in den Weltcups wieder auch dem Lauf Bestzeiten draufgelegt, obwohl sie eigentlich eine super ausgeglichene Leistung gezeigt hat. Also das wäre wirklich eine, die auch von Anfang an da ihren Stempel aufgedrückt hätte, in allen drei Disziplinen.
Ja, und schade auch die Brits, die du ja auch immer gerne verfolgst, Gregor, Jess Learmonth und Georgia Taylor-Brown sind leider beide auch nicht am Start.
Ja. Hätte ich auch super spannend gefunden. Also auch eine Jessica Learmonth, die ist es ja gewohnt. Also das machen die ja auch, Jessica Learmonth kommt regelmäßig als Erste mit aus dem Wasser, regelmäßig ist die vorne und probiert es auch ganz oft alleine. Also auch, das ist ja schon eine Kandidatin, die es eigentlich auch gewohnt ist, wirklich mal ein paar Kilometer auch alleine vorne zu drücken und einen alleinigen Ausrissversuch zu starten.
Ja, und gut, und sie gerade, also Jess Learmonth und Lucy Charles-Barkley, die hätte ich wirklich gerne zusammen in dem Rennen gehabt, weil ich einfach gerne mal gesehen hätte, was da im Schwimmen, was da passiert wäre. Gut, Lucy Charles-Barkley, ich muss ehrlich gestehen, ich bin durch den Umzugsmonat etwas raus gewesen. Ich habe jetzt noch versucht rauszubekommen, warum sie nicht startet. Und gerade, ich meine, Lucy Charles-Barkley war letztes Jahr in Daytona und hat das Rennen ja gewonnen, kennt also den Kurs, die Strecke, alles. Also ist ja auch schon mal ein Vorteil. Gut, klar, dieser Rundkurs jetzt, den lernt man sofort kennen, wenn man einmal rum. Aber, und sie ist halt auch nicht am Start. Es wäre eine coole Rennkonstellation hätte es werden können, sehen wir jetzt nicht, aber gut, wir wollen uns jetzt auch nicht darauf fokussieren, wer nicht da ist.
Ja, aber so aber, eine Bemerkung hätte ich noch dazu. Gerade wäre es interessant gewesen vor dem Hintergrund, Brad Sutton. Mir schwebt immer noch sein Zitat im Hinterkopf, wo er gesagt hat, so, ja gut, die Goldmedaille, die olympische Goldmedaille für Großbritannien startet ja immer auf Kona. Also das war ja so mal der Status, den Brits hatten, einer Lucy Charles gegeben hat. Und sie ist natürlich eine Weltklasse-Athletin, aber da habe ich immer gedacht so, da hätten aber so die anderen Brits schon auch ein Wörtchen mitzureden. Und klar, das wäre natürlich ein Duell auf der Mitteldistanz gewesen. Also jetzt nicht die olympische Distanz und natürlich auch im Zeitfahrmodus, aber
naja, und trotzdem. Ich würde gerne mal Lucy Charles einen Zehner laufen sehen. Gegen jetzt Hochkaräter, ne? Also auf der Kurzdistanz. Also,
wobei ich gar nicht glaube, dass sie jetzt da mega abgesammelt wird, aber
nein,
trotzdem.
Nein, aber da musst du halt, so viel kannst du da gar
also
nicht
ausführen. Also ich habe jetzt gerade was entdeckt auf trierguide.com, den österreichischen Triathlon-Magazin, steht Lysis. Jetzt hinter Daniela Rüff als verletzt dahinter, genauso wie Imogen Simmons und Ellie Salthaus, Flora Duffy, Jessica Learmonth,
Claire Hand,
Georgia Taylor-Brown. Also, das steht alle unter verletzt. Jedenfalls definieren die das halt so.
Ja. du musst natürlich irgendwo verletzt angeben, weil...
Ja, die PTO setzt
wie wir
ja
festgestellt
schon
haben, es ist Druck. Ja jetzt keine Gewerkschaft, sondern irgendwo ja jetzt eine Organisation, klar, die ja auch irgendwie Entertainment bieten will und die Athleten unter Vertrag haben. Und alle Athleten, die ja dort starten, haben letztendlich dort einen Vertrag erhalten. Und aus dem wird man wahrscheinlich auch nicht einfach so rauskommen, weil man sagt, ich habe jetzt doch keinen Bock.
Ja, und
da muss schon ein Attest oder sowas wahrscheinlich dahinter stehen.
Die PTO macht jetzt keinen, wie hoch ist es dotiert? 1,1 Millionen Preisgeld für 3 Athleten, die da kommen. Also da sollen jetzt natürlich auch irgendwo die Weltbesten sich betteln. Und die sollen natürlich auch Kohle verdienen und alles gut, ne? Aber halt nicht jetzt irgendwie die Kandidaten aus der 3. oder 4. Reihe, die dann danach rücken. Ich denke deshalb, also die Verträge sind dann schon wohl etwas, wie sagt man, knebelartiger oder sowas.
Ja, also ja. Halt mir so fest, die Knebelverträge der PTO.
Das wird spekulativ. Wir sollten nicht spekulativ handhaben. Das habe ich jetzt gelernt. Deswegen, auf jeden Fall nicht dabei. Schade. Bei den Männern haben wir schon die Männer erwähnt, wer nicht dabei ist, noch neben den besagten.
Nee, noch nicht. Also Frodo natürlich haben wir direkt erwähnt. Leider Gottes Christian Blumenfeld. Der hat ja nach wie vor doch noch größere Probleme mit seinem Bein beziehungsweise so Oberschenkel. Und so wie sich das für mich immer so jetzt gezeigt hat, scheint da wirklich auch so eine nervale Problematik mit zu sein. Also der scheint Probleme mit der Ansteuerung auch schon zu haben. Also da könnte natürlich auch noch so eine tiefere Rückenproblematik dahinter hängen und so. Aber sowas kannst du halt nicht innerhalb von ein paar Wochen lösen. Ich denke, da muss er jetzt wirklich im Winter dann mal gucken, dass er da mal wirklich an die Ursache und mal richtig rangeht und da halt auch einfach mal Ruhe dran kommt. Also ich meine, was der dieses Jahr da so abgefeuert hat und mit seinen ganzen Versuchen der hat ja komplett so durchgezogen, ne? Also generell die Norweger.
Als gäbe es keine Saisonpause. Die hatten auch, klar, aber mit Hinblick auf Olympia sicherlich eine gute Entscheidung, dahingehend das anzugehen. Und es wird jetzt sowieso knapp. Also wir haben jetzt Dezember. Olympiade steht eigentlich schon fast vor der Haustür.
Ja, also das ist eigentlich ganz gut, dass der jetzt mal, dass der jetzt mal aus diesem Rennen da raus ist. Aber ich glaube, der kann auch nicht mehr ohne. Jetzt fährt er da in Bahrain rum. mit den Scheiß.
Das habe ich nicht verstanden.
Ich denke mal, das hat mit Bahrain 13 zu tun.
Sponsoring-Commitment.
Er muss ein Commitment machen und halt mit denen, die ein bisschen entertainen.
Dem Scheich die Hand halten. Ah, well done, Boss.
Naja, die können die können ja schon gut Radfahren. Er hatte doch da jetzt auch so ein Team-Time-Trial-Rennen. Ist ja bestimmt auch mal ganz lustig. Bahrain 13 ist wieder eine Sache für sich, ne?
Genau, Bahrain willst du eigentlich nicht hin, ich habe das gesehen, das ist eigentlich trostlos. Aber gut, wenn Geld keine
das
Rolle
Geld
spielt.
Das Geld muss rein.
Klar, es ist nicht Tennis, sondern Triathlon, richtig.
Pablo Dapena müssen wir noch nennen und der Vollständigkeit halber auch den Buddy von Frodo, Nick Kestelein.
Ey, wundert mich, dass der qualifiziert war, also zumindestens nicht über ein Ranking, weil der hat eigentlich keine Rennen letztes Jahr gemacht.
Ja, und da kommen wir schon wieder, es ist nicht so ganz durchsichtig, jedenfalls nicht so einfach. Wer ist automatisch qualifiziert, wer hat eine Wildcard, wer ist Special Invite, wer ist Race Qualifier? Es gibt ja da mehrere Optionen, wie du deinen Slot bekommen hast. Das weiß ich jetzt auch nicht und es steht auch bei ihm nicht mehr dabei. Also wer raus ist, weiß man jetzt auch nicht.
Ja gut, Automatic Qualifier war über das Ranking.
Ja.
Race Qualifier, es gab ja einige Rennen, wo man sich ja qualifizieren konnte.
Ja klar, aber ich weiß nicht, was Nick Kestelein jetzt...
das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, gut. Aber gut, ja.
Aber gut, es ist das Thema, wer das Geld auf den Tisch packt, der macht die Regeln. Und in dem Fall ist es halt so.
Ja.
Genau.
So, wollen wir jetzt mal zu den Lebenden kommen?
Jawohl. Fangen wir bei den Frauen an, Ladies first.
Yes.
Wen wollen wir denn groß? Also wir müssen natürlich die deutschen Ladies hervorheben, die dort starten. Allen voran natürlich Hawaii-Champion Anne Haug.
Ja, immer noch amtierender Hawaii-Champion Anne Haug.
Ja. Hat auch ein bisschen Vorteile sowas, ne?
Absolut.
Ja.
Kannst die Weltmeisterschreiben nochmal ein Jahr länger tragen auf dem Trikot.
Ja. Hat bei Katie Seferis nicht geklappt.
Ja, stimmt.
Ja. Die hatte kein einziges Rennen unter Weltmeisterstreifen und musste es quasi abgeben.
Ja, bitter, ne?
Bitter, aber...
Also, ja, dann nennen wir mal die Deutschen erstmal zumindest. Also, Anne hatten wir, Laura Philipp. Richtig. Dann haben wir die Caroline Lehrida.
Genau.
Dann kommen wir, ich muss mal ein bisschen scrollen hier.
Christine Liebold.
Die Christine Liebold, genau. Die kommt quasi auch so nach Babypause. Gut, die Babypause ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Sie hatte schon ein paar Rennen. Aber für mich ist sie immer noch junge Mama. Ist sie auch junge Mama. Habe ich ihn vergessen?
Sie sind durch.
Das war's, ne?
Ja. Sie sind durch,
ja. Die Mädels, ja, das war's dann. Gut, dann und wen würdet ihr denn jetzt hier noch so gerne einmal nennen? Wer sind denn für euch so die Hochkaräter hier?
Also, wen wir noch gerne sehen würden oder wen wir als Favoriten aussuchen würden?
Ja, oder wer generell jetzt noch wichtig ist zu nennen hier?
Also, ich hätte es schön gefunden, wenn die Dani Semmler am Start gibt. Semmler, Entschuldigung.
Ja,
Dani,
mal wieder, ja.
Immer Muster, wieder. Ja. Oh, Bleimehl.
Ja.
Sorry, Moritz. Also, Dani Bleimehl hätte ich sicherlich auch
gerne gesehen.
Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ursprünglich auch da irgendwie das geplant hatte, weil ich meine, irgendwas mal gehört zu haben, dass sie sich da vorbereitet, aber vielleicht habe ich das auch geträumt, kann auch sein.
Doch, mir war das aber auch so, dass ich das, dass ich noch im Herbst, aber da habe ich jetzt auch nicht weiter, bin ich da drauf eingegangen. Ja.
Ja, aus deutscher Sicht auf jeden Fall eine der Top-Athletinnen auf der Langdistanz. Klar, auf der Kurzdistanz, keine Ahnung, aus deutscher Sicht.
Laura Lindemann hätte ich gerne gesehen, muss ich sagen.
Ja,
so
sicherlich.
Für ihre erste Mitteldistanz dann gleich so.
Ja, stimmt, die hat ja aber sowas noch nie gemacht in dem Sinne. Hat
ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen too much gewesen.
Ja, das hätte jetzt nicht gepasst, aber es wäre ja cool gewesen. Nee.
Aber jetzt, also ihr seid doch in diesem Podcast so die beiden Longo Pros, sag ich jetzt mal. Jetzt geht doch mal in die Richtung Favoriten. Wir haben ja die Deutschen benannt. Ich sag jetzt mal so, aus meiner Laienperspektive ist natürlich schon... ich bin eine absolute Laie. Das Duell Anne versus Laura Philipp natürlich interessant.
Das würde ich auch gerne sehen. Und ich sehe aber vorne auch noch eine Holly Lawrence.
Ja. Die sehe ich auch ganz vorne.
Und eine Paula Findlay.
Richtig.
Das sind so, und dann mit Anne und Laura, das sind schon mal so meine Favoriten, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn man mich fragen würde.
Ja, also meine Picks wären auch auf jeden Fall die Holly Lawrence und es tut mir echt leid, das nicht aus einer deutschen Brille zu sehen, aber so eine Paula Findlay, weil der Kurs ist einfach so verdammt schnell, dass ich wirklich glaube, durch Renndynamik, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so ins Detail gehen möchte, dass sich das dahingehend zuspitzt, dass sich die Leute mit einer entsprechenden hohen Grundgeschwindigkeit da auch durchsetzen werden.
Also das setzt beide die Paula Findlay so hoch ein?
Nee, nicht ganz oben. Also ich sehe Anne schon ganz... schon ziemlich weit, also ja doch, ich setze jetzt einfach mal, wenn wir jetzt mal ein Ranking machen wir einfach jetzt wieder, ne? Mein Gott.
Ja.
Also ich setze...
Okay,
ich
machen wir es doch so. Ja? Top 3 von dir, bitte.
Ja, also ich setze Anne auf 1. Mhm. Oh fuck, können wir nicht Top 5 machen oder so? Okay, ich setze...
Go on.
Oh scheiße. Anne auf 1, Holly Lawrence auf 2... Paula Findlay auf 3 und Laura Philipp auf 4 und Sarah Crawley auf 5. Oh nein. Mhm. Ja, das war jetzt... Und Emma Pellen... das waren meine Top 5 jetzt. So.
Greg, du?
Also ich würde sagen, ich bin mir nicht so richtig sicher mit Paula Findlay. Wenn ich ja ihren YouTube-Channel oder beziehungsweise den von ihren Lebensgefährten... Eric verfolge, dann kommt es mir so vor, sie sind ständig in einem Wohnwagen und gondeln durch die Staaten. Ah, und
wenn du das aufmerksam verfolgt hättest, wüsstest du, dass sie die ganze Zeit in Canmore sind.
Ja, habe ich ja nicht. Ich sag ja auch, ich bin der Laie. Ich bin halt derjenige, der halt das Entertainment verfolgt. Und quasi aus diesem leichten Spalt an Bild, den sie mir geben, seine Meinung bildet. Und dann denke ich mir halt so, ja, okay, ist sehr solide und ich denke, sie ist eine Kandidatin auf jeden Fall für die Top 10, aber da kommen noch einige Kandidatinnen, wie eine Nicola Spierig zum Beispiel, genau, die nämlich auch beim Weltcup in Valencia auch schon mal wieder überraschend schnelle Endgeschwindigkeiten gezeigt
Laufbeine
hat.
Laufbeine hatte.
Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob sie zweite oder dritte war. Ich glaube, zweite sogar. Genau, zweite im Sprint vor
das war stark.
Lisa Tertsch.
Lisa Tertsch,
Und Lisa Tertsch, nun mal, ist ja noch ein Laufbiest, ein Neuaufkommendes und eine Nicola Spierig hat immer noch eine fucking Endgeschwindigkeit. Das ist Wahnsinn in ihrem Alter. Und
da muss man sagen, als wir den Weltcup geschaut haben und dann hat sich's ja schon so wirklich zugespitzt auf diesen Schlusssprint und dann haben wir beide gesagt, naja gut, das muss jetzt Lisa Tertsch machen, ne? Also ich meine, die ist ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber gefühlt 25 Jahre jünger. Vielleicht sind es auch nur 15. aber also die sind ja Welten auseinander. Die Lisa könnte ja ihre Tochter fast schon sein. Und, und die ist ja wirklich ein absolutes Lauftalent. Und da sieht man aber wieder, was eine Nicola Spierig einfach ein absolutes Talent ist. Mhm. Dass die sich da hat auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.
Ja. Also ich denke, da wird eine,
da hast du recht.
Da wird eine Spitzengruppe im Schwimmen erstmal gehen. Da sehe ich eine Lucy Hall drin. Da sehe ich eine Pamela Oliveira drin.
Die spielt aber dann keine Rolle.
Die spielt dann später keine Rolle, aber ich sehe noch drin eine Lauren Brandon. Bin ich da richtig? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
Und
Ja.
Ja, vielleicht, na wohl, Paula Findlay sehe ich nicht mehr drin. Auf jeden Fall werden die aber gleich gestellt von einer Nicola Spierig. Nicola Spierig wird zusammen mit einer Anne Hauch zum Beispiel.
Mit Anne wieder vorfahren.
Die werden so in der zweiten Gruppe sein und das werden so die beiden Kandidatinnen in der zweiten Gruppe sein. Denn ist die entscheidende Sache, was machen die Kandidaten wie zum Beispiel eine Laura Philipp? Die wird dann schon nochmal, denke ich mal, etwas Zeit dahinter verbringen. Und dann hängt es halt davon ab. Und dann hängt es auch davon ab.
Das wird aber auch nicht so viel sein. Es sind 2 Kilometer Schwimmen. Ich glaube nicht, dass Laura da so
kann
viel,
schon was passieren.
Aber nicht so viel auf Nicola und Anne verliert.
Ja, aber wie gesagt, also dann bleibt halt echt abzuwarten. Eine Nicola Spierig, ey, wo ich Valencia den Weltcup gesehen habe, das ist ja alles scheißegal. Die fährt auch die ganze Zeit von vorne. Nur. Ja. Die ganze Zeit. Und klar, ich sage jetzt mal, so ein paar junge 20-jährige Kurzdistanzer Girls sind auch mal ein anderes oder nicht so ein Kaliber auf dem Rad wie jetzt die Mädels, die jetzt dort am Start sind. Aber ich bin mal gespannt. Und insofern sage ich dennoch, dass eine Anne sich fortsetzen wird, knapp vor einer Nicola Spierig. Und ich nehme dann auf Platz 3, ich muss jetzt mal was Internationales nehmen, ich habe es bisher nur deutschsprachig genommen, eine Holly Lawrence. Einfach, weil sie noch eine sehr ausgeglichene Athletin ist und immer so mit im Bunch dabei sein wird, die Spitze immer im Blick und aufs Treppchen.
Spannend, ja. Du hast mir meinen Top-3-Pick fast, fast genannt. Aber ich mache jetzt mal meinen, also ich setze auf 1. Holly Lawrence, weil sie bei den großen 70.3-Rennen wie WM und EM glaube ich auch, aber zumindest bei den WM-Rennen eigentlich immer vorne dabei ist und durch das flache, die flachen Strecken gibt es halt dann natürlich eine Renndynamik, die halt natürlich den guten Schwimmern halt auch irgendwo in die Karten spielt. Ich glaube nicht, dass die Nicola Spierig mit der Anne Haug aus dem Wasser kommt. Ich glaube nämlich, dass die Nicola schneller schwimmt als die Anne. Ob sie so mit der Holly aus dem Wasser kommt, glaube ich auch nicht. Aber ja, lass mich mal ausführen. aber ich glaube halt, dass sie auf alle Fälle so wahrscheinlich eine Dreiviertelminute hinter der Laurie aus dem Wasser kommt. Aber ich setze so die Nicola so auf 2 im Gesamtklassement und auf 3. Naja, wie gesagt, ich habe es ja schon genannt, Paula Findlay. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert mit diesem Vanlife, weil ich jetzt einfach nur so von ihren Resultaten ausgehe, nicht von ihrem Instagram-Lifestyle, weil den verfolge ich halt nicht.
Was?
Das ist so mein, das ist aber so mein, ja, das ist so mein Pick für die Top 3 Frauen. Und ich glaube halt, dass die Renndynamik dahingehend wirklich auch entscheidend ist. Also das macht es, glaube ich, für so eine Anne Haug unter Umständen, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich schwerer, da irgendwie nach vorne zu fahren, weil wenn vorne sich dann die Mädels auf dem flachen Kurs, man muss sich ja vorstellen, man fährt wirklich einen Wendepunkt einfach raus und dann wieder zurück.
Und ich glaube, das liegt aber Anne sogar noch.
Ja,
das, okay. Das liegt ihr, deshalb würde ich sie auch sie, ja. Ganz vorne ja. einschätzen, weil okay. ich auch denke, okay. Dass sie auf 2 Kilometer schwimmen, auch mhm. wesentlich weniger natürlich auch verliert. Und ich schätze sie schon auch im Schwimmen, dass sie wieder auch, ja, nochmal einen Sprung auch dieses Jahr vielleicht gemacht hat. Und ja. 80 Kilometer Rad, gerade bei der Strecke, also weil sie kann halt auch gut antreten. Und das kann sie auch noch aus ihrer Kurzdistanz, mhm. die ist halt auch spritzig mhm. irgendwo noch. Und dann die 18 laufen, da kann sie halt doch nochmal...
Ja,
da schätze also ich sie auch mehr, also stärker halt als alle anderen ein.
Ja, also die, klar, ja, also natürlich, läuferisch ist sie natürlich da die Topwaffe.
Und drin. So viel kann sie doch gar nicht verlieren davor.
Ich denke mal, auf die absoluten Spitzenschwimmerinnen wird sie roundabout 50 Sekunden bis eine Minute verlieren. Das ist so ungefähr das, was sie auf der Kurzdistanz auf die absoluten Spitzenschwimmerinnen verloren hat. Wenn man das jetzt mal eine Lucy Hall vielleicht so mit den Spitzenschwimmern auf der ITU gleichsetzt, dann wird es unbedingt die Range sein. Aber wie gesagt, ja. Die Spitzenschwimmerinnen in dem Feld sind jetzt nicht die, die am Ende
das Rennen
auch auf dem Treppchen ja. stehen. Und an diesen flachen ja. Kursen, so richtig kommt es der Anne eigentlich ja auch nicht entgegen, weil dafür ist sie einfach zu leicht. Ich denke mal, eine Laura Philipp, auch wenn sie nicht, also Laura Philipp ist jetzt nicht fett.
Nein, aber sie ist größer halt
schon. Aber sie ist größer und ja. ich schätze sie zum Beispiel auf dem Rad, auf einer flachen Strecke deutlich stärker ein. Diese flachen Strecken sind halt immer doch deutlich anfälliger von der Renndynamik. Also das ist das, genau. was ich angedeutet habe. Es ist schon deutlich entscheidender, wen hast du dir gerade in deinem direkten Umfeld, wer ergreift da gerade die Initiative.
Und aber es ist nicht
Schaumgehen. Davon wird viel abhängen.
Es ist nicht komplett straight einfach raus. Es ist ja ein ständiges Wechseln. Ja. Es ist ja nicht so wie eine normale flache 90-Kilometer-Drückerstrecke. Das finde ich
aber,
halt.
Ja, aber was haltet ihr von der Lisa Norden als Dark Horse? Weil ich weiß nicht, ja. ob sie jetzt verletzt war oder so, aber sie ist ja Zeitfahr-Weltmeisterschaften gefahren, fährt generell stark Rad, kommt von der ITU.
Ja, und beim Pushing Limits Race auch. Boah, da war sie jetzt auch noch mega stark, ohne Laufen quasi, wie sie ja gesagt haben.
Also ich schätze sie zumindest als Dark Horse irgendwo in einem Dunstkreis der Top 5 ein.
Ja, ich würde eher Top 10 sagen, aber
gut,
okay.
wie
das
auch
auf
immer,
alle Fälle. Ja.
Aber auch... Genau. Mein Beispiel, mein Reden, Leute. Lisa Norden, auch wieder eine Athletin, die vielleicht jetzt nicht aufs Podium kommt, aber rennentscheidend ist. Ja. Stell dir mal vor, sie schwimmt, sie wird solide schwimmen, sie wird wahrscheinlich einen Ticken vor einer Nicola Spirig rauskommen. Wir haben gerade gehört, sie ist ja auch schon fast eine halbe Zeitfahrspezialistin. Auch das wieder, also ich vermute oder ich schätze, dass es ein sehr schnelles zweites Pack geben wird, weil es sich ziemlich schnell an die Spitze setzt und all diejenigen starken Radfahrerläuferinnen, die jetzt etwas denn doch mehr eine Schwimmschwäche haben, die werden dann gucken müssen, dass sie möglichst schnell dann diese Lücke schließen. Ansonsten wird es echt eng. Ansonsten sind sie weg, ja.
Aber wir sehen ja allein schon, dass wir jetzt so diskutieren und wir können hier noch 5 andere Beispiele wiederbringen. Es ist ein echt brutales Feld. Und es ist nicht einfach, jetzt mal eben zu sagen, jo, die 5 machen es unter sich aus. Also da haben sind noch ein paar andere dabei.
Also ich denke aber bei den Frauen speziell nochmal, was auch entscheidend sein wird, ist halt deren Aerodynamik auf dem Rad, weil das doch noch nicht ganz so ausgeprägt ist im Gesamtfeld. Und da haben auf alle Fälle die Top-Leute, die genannt wurden, definitiv auch einen Vorteil, weil die auch teilweise wirklich, wirklich wie Radspezialisten auf dem Rad sitzen. Tun den Männern dann gleich irgendwie. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht schnelle Leute von der Kurzdistanz, die dann halt jetzt mal ein paar Wochen auf der Zeitfahrmaschine trainiert haben. Bei Männern übrigens auch.
Bei den Männern viel halt mehr, bei den Frauen finde ich gar nicht so sehr, ehrlich gesagt.
Ja, also, aber ich habe jetzt so ein paar Bilder gesehen, das war dann schon sehr unterschiedlich. Also ich denke mal, dass halt so eine Lisa Norden definitiv optimiert wirklich aufsitzt, die Laura Philipp sowieso.
Ja,
also das könnte ich mir gut vorstellen.
Absolut. Also ich denke mal, da muss man, aber ja, also bei den Frauen, bei den Männern, das kommen wir ja gleich zu, sind wir unmittelbar davor, da ist dieses Duell Faiso Longos versus Kurzdistanz da nochmal mehr ausgeprägt. Ich finde bei den Frauen, gerade auch durch die Absage der Britinnen, ist jetzt eigentlich nicht so wirklich so eine Spitzenathletin aus der Kurzdistanz vertreten. Ich meine, so eine Lucy Hall, klar, die hat halt, oder auch eine Lisa Norden und so weiter und so fort, oder Nicola Spirig. Aber die sind jetzt eigentlich alle entweder teilweise schon ziemlich auf der Mitteldistanz aktiv, wobei in der Samuel-Liga Spirig war eigentlich schon immer auf der Kurzdistanz aktiv, ist jetzt auch wieder aktiv, aber trotzdem, es ist nicht so, es sind eher ein paar einzelne Athletinnen, als dass es ein großer Bunch ist.
Also ich habe jetzt leider keine Statistik über den Altersdurchschnitt, aber wenn ich mir jetzt einfach mal so die Frauenstartliste durchschaue, dann sind dann wirklich ein paar Veteranen dabei im Vergleich zu den ganz Jungen. Ne? Wenn man jetzt so die Lauren Brandon nimmt,
ja,
so eine Westerby, alles so Ü35.
Meredith Kessler. Ja.
Meredith Kessler ist ja weit über 40.
Ja, krass, ne?
Das findest du bei Männern jetzt nicht so in dem Maße, in der Fülle. Das ist halt auch interessant, dass du da halt dann, oder Rachel McBride, also viele, vor allem über 30. Ja, wie der Greg schon sagte, das spricht halt dafür, dass dann doch vielleicht mehr die auf der Mittel- oder Langdistanz alteingesessen dann auf der Startliste stehen und die Absagen durch die Top-Kurzdistanzler das halt dann auch zum Tragen macht. Ja.
Und der weibliche Körper, der ist einfach über die Jahre belastbarer. Gut, wir haben ja noch einen kurzen O-Ton. Horst, den hast du uns ja dankenswerterweise für unseren Podcast organisiert, von der Caroline Lehrieder. Wir sind ja jetzt doch eher so auf die Spitze eingegangen, aber von der Caroline denke ich mal, das ist eine Kandidatin, die ja immer noch, ich sag mal, das Preisgeld ist ja doch ziemlich weit nach unten gestaffelt, die in den mittleren Positionen versuchen wird, ein gutes Rennen abzuliefern. Und ich denke mal, wir hören mal kurz rein, wie sie das Rennen sieht und was sie sich hier vorgenommen hat.
Hallo Horst. So, jetzt auf diesem Weg noch ein paar Infos von mir zum Rennen in Daytona. Meine Vorbereitung lief eigentlich wirklich nach Plan. Ich konnte glücklicherweise auch in Würzburg weiter schwimmen, sodass meine Vorbereitung jetzt unter dem Lockdown Light eigentlich gar nicht gelitten hat oder das keine wirklichen Auswirkungen auf mich hatte. Das Wetter war ja die meiste Zeit eigentlich auch noch sehr schön für Oktober, November, sodass man da eigentlich auch zumindest zum Laufen noch sehr gute Bedingungen hatte. Rad gefahren bin ich hauptsächlich auf der Rolle. Ich denke aber, dass das für Daytona vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil man da ja auch eher anspruchslos fahren muss und einfach konstant treten ist da ja auch angesagt. Von daher denke ich, ist das in dem Fall gar nicht so schlimm. Ja, ich freue mich riesig auf das Rennen. Ich finde es mega cool, dass wir noch eine Chance haben, nochmal an der Startlinie zu stehen. Es ist natürlich ein krasses Starterfeld, das muss man auch ehrlich sagen. Und da rechne ich mir natürlich jetzt auch nicht viel aus. Aber ich scheue das Ganze nicht. Ich denke, dieses Jahr war sehr speziell für alle. Und man kann gerade dieses Jahr sehr wenig vorhersehen, wer in welcher Form am Start ist, weil man einfach nicht weiß, wie die einzelnen Athleten dieses Jahr gehandhabt haben, wer wie durchtrainiert hat oder auch mal rausgenommen hat und welche Trainingsmöglichkeiten hatten. Das ist einfach sehr unterschiedlich dieses Jahr und deswegen umso weniger berechenbar. Genauso denke ich, dass das Rennformat oder diese sehr verkürzten Distanzen das Ganze auch noch ein bisschen unkalkulierbarer machen. Natürlich macht es das für mich als reine Langdistanz oder fast reine Langdistanzlerin umso schwieriger, aber gerade am Speed konnte man dieses Jahr ja gut mal arbeiten durch die wettkampffreie Zeit und das habe ich, glaube ich, ganz gut genutzt und von daher bin ich auch da ganz optimistisch und hoffe halt einfach, dass ich die guten Werte aus dem Training dann im Rennen auch zeigen kann. Ich freue mich einfach riesig, dass so viele Athleten zusammenkommen. Finde es super cool, dass wir auch eine große deutsche Reisetruppe sind und das Ganze so ein bisschen Klassenfahrtcharakter bekommt, dadurch, dass wir alle im gleichen Hotel untergebracht sind und da so ein bisschen in unserer Bubble dann zusammen abhängen können. Und ja, da bin ich großer Fan von, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ganz schlecht ist es auch nicht, im Dezember nochmal in die Sonne zu kommen. Von daher lasse ich mich einfach überraschen, was das Rennen bringt. Hoffe natürlich, dass ich gute Beine habe und einfach für mich einen zufriedenstellenden Wettkampf abliefern kann. Was das dann im Ergebnis bedeutet, da will ich, glaube ich, keine Prognose wagen. Ich denke, dass man da ganz schnell von Platz 15 auf Platz 35 fallen kann oder genauso gut auch von Platz 35 auf Platz 15 sich vorarbeiten kann. Also ich denke, das wird sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs eher eine enge Kiste und dann natürlich auf so einer kurzen Distanz auch ein bisschen die Tagesform entscheiden. Genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Podcastaufnahme und wenn du noch Fragen hast, dann melde dich doch gerne. Liebe Grüße aus Würzburg.
Das war der O-Ton von Caroline Lehrieder. Ja, ein Wort, was sie genannt hat, ist mir direkt so in Sinn geschossen, weil man den, oder beziehungsweise als ich die NBA verfolgt habe, wurde das auch immer wieder genannt, die Bubble. Man ist in der Bubble und das ist jetzt so im Sport das neue Ding, wird wahrscheinlich jetzt auch, ich immer bei Olympia wird uns das auch begleiten. Sportler sind abgeschirmt, isoliert in ihrer Bubble. Für sie noch eine gute Erfahrung, wir haben ja gehört, so klassenfahrtsmäßig. Mir fällt aber, sorry, ich mache nochmal ganz kurz, ihr könnt mich bald abhacken, ganz kurz mal ein bisschen off-topic. Ich habe mir letztens ein Interview mit Daniel Theiss, deutscher Spieler bei den Boston Celtics, angehört. Der hat gesagt, weil die NBA-Spieler in den Playoffs, die waren ja dann doch schon deutlich länger in der Bubble und da gab es irgendwann richtig Stress. Also du bist halt echt lange im Hotel, alle im gleichen Hotel, siehst die gleichen Leute, kommst nicht raus.
Ja, natürlich.
Und da gab es teilweise echt
Lagerkoller gab's schon immer,
ein bisschen Lagerkoller. So hat er gesagt, da war echt teilweise schlechte Laune am Start, aber so lange wird der Challenge Daytona nicht gehen. Insofern ist es da was Gutes. Und jetzt meine immensen Kenntnisse in der Psychologie. Sie hat ja jetzt keine Platzierung nennen wollen. Also sie hat jetzt nie gesagt, so ich mache das und das. Aber ihr Beispiel, sie hat ja vollkommen recht, dass gerade in diesem mittleren Range so Platz 15 bis Platz 35, das geht natürlich schnell nach oben, nach unten. Aber ich denke mal, damit spielt sie schon. Also so, naja, so ganz knapp Top 15, Top 20, das wird ihr Ziel sein. Aber wie sie halt gesagt hat, gerade in diesen Regionen, da kann es auch immer ganz schnell hoch und runter gehen.
Ja klar, so wie ich die Caro ja kenne, sie ist ja super ehrgeizig und sie wird ihre Chance wittern. Es ist natürlich so, dass vom Preisgeld her ab Platz 21 bis Platz 60, was das gesamte Starterfeld angeht, 2.500 Euro ausgeschüttet werden. Da ist es eigentlich vom Preisgeld her egal. Egal, genau.
Ja, aber es geht ja auch um Ruhm und Ehre.
Genau, aber das interessiert die Medien nicht, weil sie sich immer nur auf den Sieger stürzen, leider Gottes. Preisgeldtechnisch ist es definitiv interessant, irgendwie in den ersten 10, da gibt es noch 17.000 und bis zum 20. gibt es noch 4.000 Dollar. Also sagen wir mal so, fünfstellig ist es noch bis Platz 14 mit 10.000 Dollar. Und das wäre natürlich auf jeden Fall...
Das muss das Ziel sein, ja.
Super interessant, ja, absolut. Also Top 20 ist super interessant, kann man schon mal sagen und so wie wir jetzt Caro gehört haben, sind alle irgendwie im Rennhotel untergebracht, also eine Bubble. Wir hatten ursprünglich auch mal angedacht, Marco Koch mal zu interviewen aus seiner Budapest-Reise, weil da war das ähnlich. Die hatten ja ISL League und waren in Budapest irgendwie 4 Wochen lang auf der Margareteninsel und da waren sie auch alle in einem Hotel. Das heißt, mit Tests und Kontrolle war das super safe, so wie er mir das vermittelt hat. Ich nehme an, das wird ähnlich sein. Ja, die Reisetruppe Deutschland, ja, müsste sich jetzt demnächst, glaube ich, auf den Weg machen.
Die finden sich gerade, ja.
Ja.
Genau, ich würde sagen, soweit zu den Frauen. Springen wir zu den Männern. Oder?
Jawohl.
Ja.
Ja.
Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das Feld ist echt, auch ohne Jan Frodeno, was natürlich sehr schade ist, den hätte ich natürlich gerne in Live in Action gesehen, aber trotzdem, also wenn ich das mal von oben nach unten einfach durchlese, Alyssa Brownlee, Sebi Keenle, Sanders, Ben Hoffman, Javi Gomez, Tim O'Donnell, also wo soll ich euch aufhören? Das ist echt, Gustav Iden geht ja fast unter, Vincent Louis so auf den Vertreter der kürzeren Distanzen, super solide Athleten wie ein Andreas Halvesberg, ein Boris Stein, die gehen ja da fast schon unter. Ne? Das ist ja, also ein Feld, was auf der Mitteldistanz, glaube ich, so noch nie bestand.
Ja.
Und was echt interessant wird, sich das anzusehen.
Aus deutscher Sicht haben wir wen?
So, jetzt müssen wir noch nach unten durchgehen. Ne? Wir hätten mal filtern sollen. Aber wir haben also Sebastian Kienle, dann haben wir Andreas Dreitz.
Florian Angert hast du vergessen? Ach nee.
Hey, ich bin noch erst beim zweiten. Genau, dann kommt Maurice Clavel, Florian Angert, Andi Böcherer, Frederik Funk. Unser Youngster wird damit die deutschen Farben vertreten. Nils Frommholt, Mr. Pushing Limits Body wird auch Live-Erlebnisse sammeln und höchstwahrscheinlich im nächsten Podcast auch live sie verarbeiten. Und scroll.
Boris.
Borstein habe ich schon genannt.
Ja.
Als Mr., wie sagt man, Mr. Veteran?
Ist der so Veteran? Naja.
Ja, doch.
Komm, also so alt ist Boris jetzt auch nicht.
Ja,
ich glaube, so alt wie
aber
ich.
Aber sind auf alle Fälle deutlich mehr deutsche Männer am Start.
Ja.
Insgesamt, glaube ich, 11 deutsche Starter mit den Frauen. Aber die Startanzahl ist dieselbe insgesamt, oder? Frauen wie Männer, wenn ich so richtig sehe.
Ja.
Ja, genau. Ja, ist auf alle Fälle ein super krasses Feld. Also wenn man sich immer die WMs anschaut, 70.3 WM oder auch Ironman WM, was ja immer schon bemerkenswert ist, aber wir sehen ja immer im Vergleich zu so ITU-WMs, dass das dann doch dann hinten raus die Dichte dann abreißt. Wir haben hier aber, glaube ich, relativ kompaktes Feld, zumindest im vorderen Viertel, ziemlich kompakt, vermutlich. Ich muss aber gestehen, ich kenne einige von den männlichen Startern gar nicht. Also
habe ich auch zum Teil noch nicht gehört, ja.
Irgendwie schon mal gehört, mal gesehen, aber so wirklich auf der Liste nicht gehabt, ne? Die alten Verdächtigen sind alle da. Mhm. Ja.
Aber gut, ich bin immer so bei so, wo ist denn hier Special Invite? Kieran Linders habe ich bisher noch nicht gehört. Jason West kenne ich auch nicht. Denn Andre Lopez auch nicht. Aber ich finde es ganz cool. Nee. Special Challenge Invite Andrea Salvesberg. Da bin ich wirklich super gespannt drauf. Und quasi als die größte Spannung ist, wie kann er Rad fahren und wie sitzt er auf dem Zeitfahrrad? Weil der war ja auch wie Nicolas Bierig bei den Schweizer Meisterschaften im Halbmarathon.
Halbmarathon.
Und der ist Dritter bei den
1,6.
Dritter bei den Männern geworden und ist eine 1,04. 64 Minuten gelaufen.
Echt?
Ja. Ja, krass, ne?
Dem Horst, rollt gerade die Zunge raus.
64, ja, 44.
Ja, Wahnsinn. Ja, krass.
Das war halt echt wirklich mega stark.
Mhm.
Und ich meine, der Andrea Salvesberg kann schwimmen.
Ja.
Der wird vorne da mit rauskommen irgendwo dabei sein. Mhm. Und ja, die große Frage ist halt, wie wird er Rad fahren? Aber also den finde ich, der ist für mich schon mal so, um da vorwegzugreifen, so ein bisschen Dark Horse.
Ein Dark Horse? Ja, auf jeden Fall. Die Problematik ist, dass man in diesem Feld ganz schön viele Dark Horses hat. Das ist eine ganze Herde Dark Horses. Und das ist halt auch die Frage, ob das Rennen so ein bisschen
unpredictable macht.
Ja, oder dass sich die Leute nicht gegenseitig...
Schon so denkt, das tut mir
dass
leid.
Die Leute sich nicht gegenseitig neutralisieren, weißt du? Also, wenn ihr euch erinnert, das Rennen in Nizza, als es noch flach war, war das ja erstmal schon eine große Gruppe. Und wir werden hier viele Männer haben, die einfach, also hier wird es sich, glaube ich, nicht so zerteilen. Bei den Frauen wird eine kleinere Spitzengruppe aus dem Wasser kommen, da wird das Schwimmen mehr ausmachen. Bei den Männern haben wir sehr viele richtig gute Schwimmer einfach, aber ein großes Pack. Also lass es vielleicht so 15 Athleten sein oder so, die auf einem richtig hohen Niveau da erstmal
meinst
eine richtig
du?
Gute, ja.
15?
Ja.
Denke ich auch, ja.
Also guck doch mal
erstmal. Weil ich hätte halt schon so vermutet, dass es ein paar Männer gibt, die so richtig aggressiv daran gehen und versuchen halt von vornherein also alles zu sprengen, also dass es eben nicht ein 15er-Pack gibt.
Ja, aber guck mal, du hast erstmal einen Alistair Brownlee, einen Javi Gomez, du hast einen Florian Angert, du hast die ganzen Kurzdistanzler.
Den sehe ich da aber noch nicht mal, den Flo zum Beispiel, sorry. Ich sehe da voll die Kurzdistanzler, die da so richtig draufknallen und dann halt sofort also einen schnellen Wechsel hinlegen und dann sofort wegfahren irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht wieder zu...
Ja, ich würde dem Flo Angert schon zutrauen, dass er da mitschwimmen kann.
Mit einem Vossa Louis und einem Henry?
Naja, also...
Also ich hoffe, es wäre mega geil.
Wenn es kann passieren, also ja, es kann auch, also es muss nicht passieren, nagelt mich nicht drauf fest, aber die Fähigkeit dazu hat er auf jeden Fall. Wenn es nicht klappen sollte, dann entscheidet das, glaube ich, eher so an ungewohnter Konkurrenz im Wasser und dass man quasi nicht so seinen Schwimmstroke durchziehen kann, wie er es gewohnt ist. Da haben die Kunstleistungen wahrscheinlich schon Vorteile. Aber auf jeden Fall hast du sehr viele Schwimmer auf einem richtig hohen Niveau und dann hast du ein größeres Pack. Und dann ist es eine eher flache Strecke. Und dann ist halt die Frage, wie sehr profitieren die voneinander? Und dann kann es schon so sein, dass, ja, schaffen es Schwimmer und Überbiker, wie jetzt ein Sebi Kienle zum Beispiel, die Lücke zu schließen.
Und dann, ja, gut, die dann
wird das
sich Pack aber
wahrscheinlich aber auch eher größer, weißt du? Also ich vermute, es wird wenig so, ich glaube nicht, dass es so eine ganz kleine Spitzengruppe gibt, die
Die müssen sich ja auch dann erstmal wieder so zusammentun. Also so ein Keenle, Mimworth oder sowas. Mhm. Die könnten doch, und was macht Sanders? Also wenn sich da ein paar finden, dann sind die doch auch. Deshalb sollte es eigentlich den Schwimmern, den starken Schwimmern, die sollen schon alles irgendwie raushämmern, was sie können. Weil 2 Kilometer sind halt auch nicht ewig. Mhm. Und da könnte ich
ja,
halt,
also was man,
dass die Kurzdistanz
halt also wovon schon, man auf alle Fälle, ja, wovon man auf alle Fälle ausgehen kann, dass die starken Radfahrer definitiv alles aufs Radfahren setzen werden. Mhm. Bei den starken Schwimmern bin ich mir nicht ganz so sicher, ob alle da Vollgas gehen. Ich denke mal, es wird daran liegen, ob dann wirklich einer vorne wegprescht und dann alle mitschwimmen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass dann viele vor allem aus der Kurzdistanz, auch so ein Salvisberg, sagen, okay, ich schwimme da mit, ich laufe da mit, fahre da mit, ich bin aber ein super Top-Läufer und mache das Ding dann beim Laufen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass einige so ihre Taktik auslegen. Und dann ist halt die Frage, ob dann einer das Zepter in die Hand nimmt. Und wenn nicht, dann kommen so starke Radfahrer definitiv so ein bisschen nach vorne oder richtig nach vorne. Weil ein Keenle wird auf alle Fälle versuchen, Druck aufs Pedal zu halten, von vorne bis hinten. Und Cameron Wirth eigentlich auch. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob der startet, weil irgendwas von Off-Season bei dem mal gelesen
habe. Ja, bei dem bin ich mir auch nicht so sicher. Aber der steht noch
genau,
drauf.
Genau, aber es gibt genau, aber so ein Sanders definitiv wird auch Vollgas geben beim Radfahren. Also so Leute werden definitiv sich nicht zurückhalten. Und beim, na, das ist halt wirklich spannend. Also ich kenne das aus den Rennen wie in Bahrain oder Dubai bei den Championships-Rennen aus der Vergangenheit. Da war die Dichte nie so groß, ja. Mhm. Aber da war das häufig auch so, dass du halt dann, wenn überhaupt, 2, 3 vorne wirklich dann wegfahren sehen hast. Und dann hat sich dann hinten irgendwie ja so eingelullt, ne? Da wurde dann nicht mehr gefahren, dann wurde dann vorne die Jungs fahren gelassen und könnte ich mir zumindest auch vorstellen. Aber es könnte natürlich auch komplett anders sein. Aber ich habe jetzt so nie ein Rennen gesehen, wo jetzt so von einer großen Gruppe Vollgas geschwommen wird und Vollgas Rad gefahren wird.
Und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal anders ist.
Denke ich
auch. Weil ich kann mir wirklich, mir wirklich vorstellen, und das sind so Leute, die das auch machen, also die keinen Schiss haben oder so taktieren. Und das sind die Brownlees, das ist ein Vincent Louis, das ist ein Henry Schumann, das ist ein Raffi. Der hängt vielleicht.
Wir haben nichts zu verlieren. Es gibt ja Preisgeld ohne Ende.
Und die hauen so einen raus. Ja. Die hauen so einen raus. Und auf 2 Kilometer, das ist also wie eine Olympische quasi. Mhm. Und da fliegen richtig Arme und Beine irgendwie. Und dann, da kommen die Longos irgendwo, die kommen da nicht mit. Und wenn die dann auf dem Rad so richtig Alarm machen am Anfang, vielleicht haben wir dann wirklich so einen Split.
Nee, ich denke mal, es wird schon so ein paar. Also ich schätze, dass ein Maurice Clavel hat Chancen mitzukommen. Florian Anger hat Chancen mitzukommen. Ich kann mir vorstellen.
1, 2,
okay. Nils Frommholt.
Glaube ich
sorry,
nicht.
Sorry, Nils. Aber es könnte knapp werden.
Warte mal, du hast jetzt 2 genannt, ne?
Ja.
So, dann kommt noch, also ich würde schon sagen, also Johnny und Alistair, Vincent, hatten wir noch?
Ravi
sind schon mal 6.
Ruddy von Berg.
Genau. 7.
Ja, du musst einen Gustav Iden, der ist auch in Schlagweite. Also ich würde
naja, aber der kann mit denen vorne auch nicht mitspielen.
Doch.
Mit Alistair
und kann passieren, kann nicht passieren. Es ist so ein bisschen davon abhängig, wie sehr hast du, wie sehr werden sie in Bedrängnis gebracht beim Schwimmen? Mhm. Hast du gerade ein Feld, was sich ziemlich offen, ich sag jetzt mal so umgangssprachlich auf den Sack geht? Oder, bei 40 Athleten ist jetzt auch nicht so viel, du hast ja im WTS-Rennen halt so 65 Athleten. Da fehlen schon mal 25 Athleten, die du halt einfach weniger hast. Du hast mehr Raum für
40?
Dich.
Sind es nicht 50? Ist ja schon, geht also ja
Preisgeld,
schon.
Preisgeld, ja. Geht's bis Platz 60 Uhr?
Ja, 60.
Ach so, dann, sorry, dann habe ich jetzt
aber sind schon erzählt. Oh, und dann auch, wir haben ganz vergessen, die beiden Amis, der Morgan Pearson und der Matt McElroy und Ben Knut, die drei. Die drei genau. Amis, weil die können.
Also,
na gut, wir haben schon 10 Leute quasi.
Bevor wir jetzt hier stundenlang irgendwelche einzelnen Namen aufzählen, aber wir haben jetzt mal festgestellt, du hast auch einen Bunch von mindestens 10 Athleten, wo du sagst, okay, die sind in Schlagweite auf jeden Fall gemeinsam aus dem Wasser. Und da sind halt auch Charaktere dabei, siehe die Brownlees, siehe Vincent Louis, die halt auch durchziehen. Also gerade Vincent Louis, da bin ich ja mega gespannt drauf, Mr. Ungeschlagen in der Saison 2020 auf der Kurzdistanz. Das mit den beiden Charakteren, beide Brownies dabei, ein Javi Gomez ist ihnen auch nicht so schade. Wie gesagt, ein Ben Canute, der wird auch auf jeden Fall mitarbeiten. Das wird laufen. So. Jetzt ist die Frage, befeuern die sich? Also, ne, wechseln die sich gut ab? Oder bitte Licht anmachen.
Hey, ist Licht bei euch irgendwie aus? Kann das?
Ja, Eva ist mit unserer neuen Smart Home Option überlastet.
Ich habe nur das andere ausgemacht, weil es ist alles aus.
Oder neutralisiert es sich, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Mhm. Ne? Mhm. Du hast diesen ersten, ja. Du hast dieses erste Pack, das ist groß und für die Gefahr der schwächeren Schwimmer, ich sag jetzt mal, die größten Vertreter davon sind ein Sebi Kienle und noch weiter hinter muss man ja sagen, Lionel Sanders. Da ist die Gefahr da, wenn die dieses große Pack nicht einholen, dann sind richtig viele Plätze weg. Also es kann sein, dass die Top 20 oder Top 15 gelaufen ist. Ne? Also, und ich glaube, viele Athleten auf Mittel- und Langdistanz hatten mit dieser Situation so noch nie zu tun. Klar, dass du nicht immer gewinnst oder vielleicht auch nicht immer Podium machen kannst, das ist so die eine Sache. Aber dass du so teilweise von diesem Rennverlauf so abhängig bist, ob du halt jetzt, ob es halt wirklich richtig gut
top
wird
oder, top.
Oder halt auch mal richtig weit nach hinten, so dass es halt in der Presse teilweise keine Erwähnung mehr findet. Ich sage das mal so krass. Das ist, glaube ich, für einige neu.
Ja, spannend. Also
erstmal ein Horst.
Ja, es wird definitiv spannend. Also ich kann mich an das Rennen erinnern in Südafrika, 70.3 WM, bei dem Frodo ja gewonnen hat. Da war es ja, so, da gab es ja so eine Situation. Du hattest, glaube ich, eine wirklich krasse Spitzengruppe, ja, mit, glaube ich, 8 oder 10 Leuten. Ja. Brownie drin, Canute drin, Frodeno drin.
Da war genau so ein Szenario, wie wir eben gesagt haben, ne?
Ja, und da war das ja so, da wurde permanent attackiert, aggressiv gefahren. Mhm. Aber die Gruppe blieb zusammen. Hat aber im Endeffekt einen Vorsprung rausgefahren, der quasi deutlich schneller war als alles, was dahinter folgte. Also auch die starken Radfahrer, die von hinten, es kam keiner irgendwie nach vorne von hinten. Und dieser Pack im Endeffekt, der hat sich dann so ein bisschen zerschlagen und ich vermute mal, das könnte eventuell da in dieselbe Richtung gehen. Also wird definitiv spannend. Ja.
Ganz klar.
Wollen wir auch mal Top 3 Picks raussuchen?
Boah, das geht nicht bei den Männern.
Geht nicht.
Wollen wir noch ganz kurz, bevor wir, weil wenn wir unsere Picks wählen, das ist ja schon so ein bisschen wie so ein Abschluss, aber wir haben ja noch einen O-Ton. Und richtig. Zwar auch wieder von dir organisiert, Horst, also du warst heute, was materialtechnisch angeht, der Organisator mit deinen ganzen Connections, hast du uns eine Stimme vom Andi Dreiz organisiert, der jetzt schon...
Live aus Florida.
Genau, live aus Florida, der schon da Rennerfahrung gesammelt hat. Und was er zu seinem Rennen sagt, hört ihr jetzt.
Hallo und liebe Grüße aus Florida. Ja, ich bin ja schon eine Weile da. Danke für die Glückwünsche zum Ironman Florida und zum Hawaii-Quali-Platz. Das erleichtert die Planung für nächstes Jahr ungemein. Ja, die Erholung, klar, am Anfang waren die Beine schon schwer und man hat die Schmerzen, die man dieses Jahr so eigentlich nie zu spüren bekommen hat, schon sehr deutlich gemerkt. Aber es ging dann auch sehr schnell. Ich habe versucht, mich leicht zu bewegen, viel zu dehnen. Unglücklicherweise habe ich am nach dem Rennen auch noch einen etwas langen Spaziergang gemacht, um mein Auto zu suchen. Da wäre ich schon zweimal wieder zurück zum Hotel gelaufen, aber gut, zur Erholung hat es wahrscheinlich auch nicht geschadet. Ja, also da ging das Training dann ganz gut weiter. Ich bin dann noch in Panama City Beach geblieben, 2 Wochen und wollte noch den 70.3 Texas machen, der dann leider kurzfristig abgesagt wurde. Von daher ein bisschen umplanen und dann ging es schon ein paar Tage früher weiter nach Clermont. Das ist nur unweit von Daytona entfernt, wo ich mich jetzt vorbereitet habe. Klar, an den einen oder anderen Tag war ich dann auch mal ein bisschen müde. Aber insgesamt lief die Vorbereitung sehr gut und ich freue mich riesig auf das ganz große Highlight, das jetzt in dem Jahr noch ansteht beim Challenge Daytona, den PTO Championships. Ein Starterfeld, was es so noch nie gegeben hat, wo die Kurz-, Mittel- und Langdistanzathleten alle aufeinandertreffen. Auch ein etwas unbekanntes Format, also wird auch sehr spannend. Und ja, das Ganze wird natürlich noch gekrönt von Rekordpreisgeld. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Und das Ganze findet auch statt auf der NASCAR Speedway, also auf einer 4 Kilometer Rennstrecke, wo wir dann ja fleißig am Rundensammeln sind, wo aber auch das gesamte Renngeschehen die ganze Zeit ganz gut überschaubar ist. Die aktuelle Lage hier, ja, spitzt sich schon ein bisschen zu. Also die Zahlen steigen hier auch. USA ist sicherlich kein Musterbeispiel, was Corona-Anzahlen angeht, eher ein Negativbeispiel. Zum anderen ist aber die USA sind auch ein sehr großes Land. Also es ist von Region zu Region unterschiedlich. Hier in Florida ist gibt es kaum Restriktionen. Auf die Einwohner bezogen gibt es aber aktuell ungefähr doppelt so viele Corona-Fälle wie in Deutschland. Also es ist auf jeden Fall nicht gut. Ich versuche mich halt aufs Wesentliche zu beschränken, also ganz nach dem Motto Schwimmen, Radfahren, Laufen, Essen, Schlafen und dann das Ganze wieder von vorne. Bin hier auch komplett alleine unterwegs, also habe zu niemandem irgendwie groß Kontakt. Und ja, werde halt da auch versuchen, jedes Risiko zu minimieren. Gerade jetzt mit Thanksgiving, Black Friday, Small Business Saturday, Cyber Monday und was das alles so heißt, ist ja wieder richtig was los quasi. Aber das spielt sich ja dann eben an manchen Orten ab und ich selber habe damit eigentlich gar nichts, davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Es herrscht sehr reger Reisebetrieb und auch sehr reger Freizeitbetrieb. Die Freizeitparks hier um Orlando sind ja ausgebucht übers Wochenende. Und trotz der vielen Warnungen geht es hier noch richtig munter weiter. Und ja, ich befürchte, dass das bald hier auch andere Konsequenzen haben muss. Also von daher, ja, habt ihr auch einiges zum Zuschauen und ich hoffe, ihr seid zum einen dabei und es gefällt euch auch und ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, da auch vorne mitzumischen. Vielen Dank fürs Daumen drücken und ganz, ganz liebe Grüße aus Florida in die Heimat. Bis bald.
Ja, das war Andi Dreitz. Andi, von unserer Seite aus auf jeden Fall, wir drücken dir die Daumen. Du bist Absolut. Auch einer der starken Verfolgergruppe, der Überbiker, die eventuell nach vorne fahren und dann nochmal richtig abgehen. Andi müsste aber nochmal, der muss nochmal Vorsprung rausfahren. Für Andi wird es leider nicht reichen, wenn er, ich sag jetzt mal, mit einem großen Pack, mit der Spitze allein, also mit der Spitze, wenn es eine größere Spitze ist, abzusteigen.
Da ist er aber nicht. Auch nicht allein, ja. Der einen Vorsprung bräuchte, da sind auch noch so ein paar.
Aber das trauen wir dir zu. Ja. Was ich aber interessant fand, war seine Einschätzung, auch wieder etwas off-topic vom Triathlon, über den Umgang mit Corona in Florida.
Scheint da ja doch etwas lockerer zuzugehen als selbst im lockeren Deutschland. Wenn man Deutschland nochmal mit Belgien vergleicht oder sowas, dann sind wir ja hier in paradiesischen Zuständen unterwegs. Mhm. Aber in Florida ist ja. Ist halt da ist
Trump,
ja nichts.
Trump-State, ne? Hat auch Trump gewonnen.
Ja, aber seit Trump ist weg. Das ist, müssen wir hier nochmal ganz deutlich sagen.
Ja, aber du weißt ja, die Hälfte der Leute hat trotzdem Trump gewählt. Ja. Und die Einstellung ist halt dann auch entsprechend. Und
oder die Gouverneure sind halt auch letztendlich diejenigen. Und ja.
Aber spannend zu hören, ne? Also, dass er sich da natürlich da irgendwie auch isolieren muss, aber auch macht mal Sport, der sowieso. Aber klar, wenn du dann trotzdem irgendwo der Gefahr ausgesetzt bist, gut, was ich so gesehen habe, da geht er ja hier in Clermont im NTC schwimmen, da ist ja eigentlich nie was los, aber man hatte trotzdem ab und zu mal so
Begegnungspunkte
mit normalen im Amis. Gym oder so, ja, auch mit Maske hat man immer so ein bisschen flaues Gefühl, aber er hat durchgezogen, ne? Man muss sagen, er war jetzt in Florida beim Ironman, ist dann dort geblieben, erst in Panama City und dann halt runter nach Clermont in der Nähe von Orlando. Mhm. Kennen wir ja so ein bisschen, schönes Trainingsdomizil und macht so sein Ding alleine, so wie ich das mitbekommen habe. Nimmt die Form quasi mit für das Daytona-Rennen. Anfangs dachte ich so, vielleicht nicht ganz so optimal, wenn du halt einen Ironman in den Beinen hast. Auf der anderen Seite sicherlich richtig, aber er ist so einer, der so ultra robust ist und man hat beim Andi schon oft gesehen, dass er dann aber nochmal richtig aufdrehen kann auf dem Rad. Und ich glaube, das kann ihm da auch in die Karten spielen, mal unabhängig von den Top-Läufern oder den Favoriten mit Vance und Lewis und Co. Ist das so einer, der halt doch so durch so ein Feld flügen kann, unter Umständen auch alleine.
Ja, und zumindest, man muss ja auch sagen, die Reise hat sich ja für ihn auf alle Fälle, auch wegen der, gut, es sind ein paar Absagen noch gekommen, er wollte ja auch, wollte er in Texas starten eigentlich? Nee, ja. Doch, in Texas nochmal, ne? Ja. Also er wollte ja quasi drei genau. Rennen machen. Gut, eins ist jetzt schon mal ausgefallen, aber es hat sich gelohnt, er hat Florida den Slot geholt. Und da muss man ja dann genau. schon sagen, komm, ey, egal was jetzt noch passiert, er holt jetzt auf jeden Fall nochmal Preisgeld. Ja. Und dann hat sich ja die Zeit jetzt da drüben dann schon auch gelohnt. Weil eben am Anfang ist es natürlich ein Abwägen. Mhm. Machst du das überhaupt zu der Zeit jetzt? Ja. Reisen, USA generell, Einreise und so weiter, das ist ja alles nicht so einfach.
Also ich war extrem skeptisch, als ich gesehen habe, Startliste Florida, und ich habe dann schon ein bisschen gefrotzelt, das wird nicht stattfinden. Und dann haben sie es durchgeführt und scheinbar ging das auch relativ okay. Haben danach nur irgendwie alle Rennen abgesagt. Ja. Aber ja, er hat seinen Slot gesichert und dadurch ist es jetzt alles Bonus für ihn.
Ja, absolut.
Und, ja, freut mich, wenn er da jetzt gesund durchkommt und da nochmal einen raushaut. Mhm. Und aus deutscher Sicht immer spannend, weil der auch das Heft in die Hand nehmen kann. Also man hat das oft gesehen, dass er da, auch wenn es vielleicht dann nicht unbedingt taktisch gut ist, aber manchmal muss man die Gunst der Stunde nutzen und dann halt mal Gas geben, attackieren und so weiter. Das traue ich ihm zu. Und
ja, und für uns ist es entertaining. Das ist ja auch geil.
Ja, absolut.
Genau.
Da bin ich mal gespannt, wie das Entertainment übertragen wird. Das ist ja so eine andere
Geschichte. Ja gut, also da erwarte ich Großes. Das war doch immer das große Credo. Das muss richtig geil aussehen, das muss gut verfolgbar sein, das muss, um das halt an die Massen zu bringen und einen Triathlon nach vorne zu bringen, muss eine geile Coverage sein. Also ich, ehrlich gesagt, ich freue mich neben dem krassen Starterfeld natürlich auch auf eine richtig gute Coverage. Weil das hat mich auch jetzt Richtung kurzer Seitenhieb gegen die letzten Übertragungen von der ITU. Boah, war das ätzend. Ohne Live-Timing, du schaust einfach nur die Bilder und es ist natürlich verständlich. Also WTS-Übertragungen haben ein anderes Niveau gehabt. Und hier war es natürlich, jetzt wurden halt Weltcups in den Fokus gerückt, weil alles andere nicht mehr stattgefunden hat. Aber ich weiß es nicht, ob das...
Ja, also aber gut, Ticker, der kann man doch immer einblenden.
Ich weiß es nicht, vielleicht unterschätzen wir es auch, weil wir keinen Plan haben und es ist alles doch viel schwerer, aber also eine Übertragung macht das so viel schlechter, wenn du einfach keinen Überblick hast und keine Information eingeblendet bekommst, das ist echt ätzend.
Ja, und man braucht ja eh immer die Zwischenzeiten, also die haben die ja danach.
Genau.
Und ich meine, überleg mal, das Pushing Limits Race, das ja innerhalb von wie viele Wochen entstanden ist. Selbst da gab es Splits und das konnte man tausendmal besser verfolgen. Also das muss doch bei denen, die das ja quasi alle zwei Wochen, ist so ein Weltcup, das ist so doof. Ja.
Also es soll ja so eine Hub-Situation geben, dass quasi Videomaterial, Livestream-Material zur Verfügung gestellt wird und dann können sich Medien daran bedienen. Wie das verwertet wird, ist halt die andere Frage. Ich nehme an, es gibt einen offiziellen Stream und da gibt es eine offizielle Kommentation. Ob dann andere Medien darauf aufspringen, das irgendwie gegenkommentieren können, live, das weiß ich jetzt gar nicht. Habt ihr da was gehört aus Deutschland?
Ja, wir hätten uns anmelden müssen. Ne? Es gab ja immer wieder diese Rundmail, die wir auch erhalten haben, dass man sich quasi als Medien-Ding da anmelden kann. Haben wir natürlich nicht gemacht.
Ja, als Mediengrößen hier im Triathlon,
wir sind auch mega wichtig,
Weltzirkus, das...
Dann sind wir natürlich da unseren eigenen kommentierten Livestream machen müssen, aber nein, wir wollen es ja selbst genießen und ich würde mal sagen, wir kommen zu unseren Picks.
Jawohl.
Also ich fange wieder an und ich picke nur Number One.
Warum
denn nur? Ich mache einen Pick, weil ich mich nicht entscheiden kann.
Ja. Das ist ja einfach.
Ja, ich nehme...
Immer Sonderregel.
Sonderregel,
okay.
Ey. Ja. Vincent Louis. Also für mich geht nichts über ihn. Nichts.
Das ist halt echt interessant. Ne? Man muss halt echt sagen, was die Kurzdistanz angeht, er hat mit der Konkurrenz gespielt. Er hat auch, man muss ja sagen, in Valencia, also er hat erstmal im Weltcup in Italien hat er den Christian Blumfeld ja im Sprint ja richtig stehen lassen.
Zersägt.
Ja. Und dann hat er auch in Valencia, also er hat ja einen Alistair Brownie richtig verarscht. Das war ja wirklich, der Alistair hat ja wirklich, also man muss ja sagen, der hat es ja wirklich immer wieder probiert und Vincent, der hätte ja eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, noch davonlaufen können, aber der hat dann immer wieder so beschleunigt, dass er wieder zu ihm aufschließt.
Das war so richtig Spielchen.
Richtig gespielten Geste und irgendwann hat es auch Alistair gar nicht mehr probiert. Der hat dann im Schlussspurt, der hat dann schon längst gesehen, okay,
der ist mir ja sowas von überlegen.
Und ist dann auch glücklich im Platz 2 eingelaufen. Also, und ich sag mal, wie haben sie es gemacht? Ne? Immer in der Spitzengruppe vorneweg. Also auch in Valencia, der letzte Weltcup, waren sie ja zu dritt. Ein Alistair Brownie, der auch wieder eine super Endgeschwindigkeit hat. Also meine Güte, der ist auch wieder echt fit am Start. Zusammen, wer war der Dritte in der Ausreißergruppe? Der Pierre Lecor. Ja. Ja, also auch erarbeitet. Also er sitzt ja nicht im großen Pack, sondern er ist halt, das sind zwei Kandidaten, die sind beim Schwimmen richtig weit vorne dabei, in Alistair Brownie und Vincent Lewis, die geben die Pace vor, die sind es gewohnt, auf dem Rad zu fahren. Du hast die 73-WM-Horst in Südafrika angesprochen. Das war unter anderem natürlich auch ein Alistair Brownlee, der zusammen mit einem Frodo da die Initiative ergriffen hat. Ja, also das ist insofern, er hat noch nie die Distanz gemacht, aber auch ein Vincent Lewis muss man, ich setze ihn deswegen auch auf 1.
Ach was.
Ja.
Und er ist auch so unerschrocken. Der zieht es einfach so voll durch. Der ist wie so, er ist ja gar nicht mehr so jung eigentlich. Nö,
er ist in seinem besten Alter, 30er.
Ja, aber der ist echt so unerschrocken und so, der zieht es einfach radikal so durch. Und wenn ich an Valencia denke, wir saßen hier am Fernseher und haben das geschaut, das war ja unfassbar. Also wie der den Blumenfeld hat stehen lassen. Also sowas habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Und die sind ja schon richtig schnell gerannt. Und du hast ja gedacht, der Blumenfeld, der ist stehen geblieben.
Ja.
Das war Wahnsinn. Und die Form, wenn er die jetzt noch so konservieren konnte bis dahin. Und
ja, aber wie gesagt, es sind halt mehrere Faktoren. Er sitzt auf der Zeitfahrmaschine, hat da wenig Zeit drauf verbracht. Es ist eine andere Distanz. Also es sind schon noch mal ein paar Faktoren, die es einfach unsicher machen. Und ich weiß nicht, ob man fast ein schlechtes Gewissen hat, dass man jetzt so, man darf einen Gustav Iden nicht vergessen. Der ist halt auch gerade auf dem Rad, hat er jetzt auch in der Saison richtig, richtig gute Aktionen gebracht. Er kam halt immer nicht zum Tragen, weil so Alistair und Vincent ihm so ein bisschen die Show gestohlen haben.
Aber der kam von hinten immer noch voll rangefahren.
Aber der kam noch voll aufgefahren. Ja. Ne? Und ist halt die Frage, schafft er es, den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen? Also ich denke, da wird ein Henry Skillman, ist der Mr. First out of the water, wird da die Geschwindigkeit auf jeden Fall setzen.
Das denke ich noch nicht mal. Der war jetzt gar nicht in so bestechender Schwimmform wie zuletzt immer.
Ja, er hat sich langsam rangetastet. Also Valencia ist ja auch wieder als erstes rausgekommen. Ja. Klar, Alistair hat immer noch so sneaky sich so vorbeigeschlichen und ist dann noch so als erster raus. Aber die Arbeit hat immer Henry gemacht. Und was ich bei Henry eigentlich interessant fand, der ist ja dann auf dem Rad immer rausgeflogen. Ich denke mal, der spielt dann keine weitere Rolle groß im Rennen. Ja, der
wird für Daytona, denke ich, keine.
Und ich fand interessant, was er damals gesagt hat. Er ist ja an Covid erkrankt. Im Sommer und hat ja auch so gepostet, dass er sagt, ich fühle mich nicht ich selbst. Also ich habe die Rennen immer betrachtet und habe gesagt so, oh, ey, Henry, irgendwie, du lässt immer nach der Kurve immer so einen Meter Lücke und du musst immer zufahren. Irgendwann klappt es halt nicht mehr und dann platzt du halt raus. Und dann habe ich gedacht so, okay, das ist halt irgendwo, du musst dich daran gewöhnen, auch irgendwie wieder so ein Rennen zu machen. Aber er hat halt echt gesagt, irgendwie, ich stehe neben mir und ich werde jetzt mal nach Hause fliegen und alle möglichen Tests machen und zu gucken, ob ich vielleicht irgendwelche Langzeitfolgen habe. Ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist, aber das fand ich auf jeden Fall einen interessanten Seitenaspekt. Dennoch denke ich, das ist ein wichtiger Kandidat, um das Schwimmen schnell zu machen. Aber der wird wahrscheinlich dann doch
keine Rolle,
eher geschluckt werden.
Da gibt es noch ein paar andere, die dann kommen. Aber was sagt denn Horst?
Ey, ich bin noch gar nicht fertig.
Ja, du wurdest eigentlich noch gar nicht gefragt. Greg
muss doch weiter aus.
Ach, ich war gar nicht gefragt. Okay, also, na gut.
So wie immer halt.
Okay, mach mal weiter.
Nein, mach weiter, okay.
Ah ja, ich habe schon gesagt, ich habe... Ach, das ist blöd. Aber gut, ich bin ja hier der Kurzdistanz-Guy hier in der Runde. Deswegen muss ich es auch einfach so sagen. Ich sage Vincent vor Alistair, vor Gustav Iden. Oder ein Johnny Brownlee darf man nicht vergessen.
Und Gomez lässt du so
voll raus? Ja, ein Gomez, ich weiß nicht. Nee. Der Gomez, man ist ja auch immer so, wenn jemand so lange verschwunden ist.
Er ist doch nicht verschwunden. Guck mal, wie er beim Super League Arena Games... Allein wie er da
auch drauf war. Super League Arena Games ist von der Belastung eigentlich kaum mit diesem Format zu vergleichen.
Der ist ja noch viel besser, denke ich mal, bei längeren.
Ja.
Bei einer Mitteldistanz.
Ach, ich weiß nicht. Also ich finde, Javi Gomez, der hat eine Distanz, auf der er richtig, richtig gut ist. Und das ist die olympische Distanz. Auf der ist er irgendwie, die liegt ihm so, so, so gut. Und er kommt mit Sprintdistanz auch relativ gut klar.
Aber das kommt ja der Olympischen sogar noch nahe. Jetzt.
Ja, ich weiß nicht.
Okay.
Ja, ich setze doch einen Gustav Iden vor Javi Gomez.
Aber den Alistair auf 2, oder was?
Ja, Alistair auf 2. Ja. Sehr kurze Distanz lastig, ich weiß, aber jetzt kann ja Horst das Ganze wieder ein bisschen auflösen.
Genau. Ich bin aber diesmal auch sehr auf der Kurzdistanz-Seite, weil es sieht danach aus, dass die die schnellen Beine hier gewinnen werden. Und ich sehe Vincent Louis auch irgendwie als Erster durch die durchs Zielbanner laufen. Dahinter bin ich mir nicht so ganz sicher. Ne? Also Alistair Brownie muss man definitiv irgendwo nennen. Ob der dann das Podium teilt mit dem Gustav, bin ich mir nicht so sicher. Ich kann das dahingehend so schwer einschätzen, weil ich glaube, im Endeffekt sind beide irgendwie auf dem Rad ultra tempostabil und da bin ich mir, da habe ich die Einschätzung nicht, wie es läuferisch dann ausgeht. Deswegen zwei oder drei, lass es Gustav oder Alistair sein, eins von den beiden wird's, also die machen das Podium definitiv voll. Wenn man auf die Top 5 geht, sehe ich aber schon relativ dicht dahinter. Und das ist ein Langdistanzler eigentlich, nämlich den Daniel Beckegaard.
Oh, ja.
Oh, das ist ein interessanter Pick,
ja. Der
Beckegaard, ja. Der Dark Horse. Ja, weil er hat doch dann letztes Jahr nochmal in Bahrain nochmal wirklich gezeigt, dass der auch auf der Mitteldistanz ultra stark ist. War auf Hawaii davor und hat auch bei der 70.3 EM aufgetrumpft und ich schätze ihn stark ein. Ich habe nur von ihm nichts gehört, irgendwie so gar nichts. Also ich kann das ganz schwer irgendwie anhand von den letzten Wochen irgendwie einschätzen, was man so hört.
Aber müsste man denn nicht auch einen Freddy Funk in dem Atemzug nennen? Also ich hätte jetzt einen Daniel Beckegaard fast schon in die Richtung Frederik Funk eingeordnet.
Also,
ich denke aber, dass der Daniel definitiv nochmal stärker läuft. Aber das ist meine persönliche Einschätzung.
Also mal, was Thorsten Radde über Troy Rating sagt, der setzt Daniel Beckegaard auf 10. Und da wollte ich vorhin auch nochmal drauf hinaus, der ist mir halt auch so ein bisschen unbekannt, aber richtig starker Mann jetzt auch, der so aufgekommen ist, die letzten, auch in dem Jahr, seit dem Jahr eigentlich so, Magnus Detlef, der Däne. Mhm. Und der ist bei Thorsten Radde an 5.
Ja, aber was ist die Grundlage von dem Ranking? Das ist ja sehr statistisch und der
oder auch die Rennen, die
Magnus. Ja, der Magnus, der hat jetzt, glaube ich, irgendwie dieses Jahr das erste Rennen gewonnen. Wo war das denn?
Der ist doch so richtig stark Rad gefahren.
70.3 Polen, genau, hat er gewonnen. Und ich vermute mal, das ist so auch so ein bisschen die Grundlage von dem Ranking. Er hat letztes Jahr definitiv sehr, sehr starke Rennen gemacht, aber jetzt war kein Sieganwärter. Der hat eine super Entwicklung gemacht. Ich sehe ihn aber irgendwie nicht mit vorne in den Top 10.
Was sagt denn das Tree-Ranking für das Podium?
Gustav Iden an 1.
Ja, das sagt.
Ja. Mhm. Alistair an 2, Sanders an 3.
Ja, also da würde ich sagen, das ist, glaube ich, auch der Nachteil an diesem Rating. Du kannst schwer, und das macht ja dieses Rennen auch so attraktiv. Du hast halt Akteure auf zwei komplett unterschiedlichen Distanzen irgendwie, die sich selten begegnen. Deswegen kann man das auch schwer miteinander berechnen.
Ja, also oder so von vielen gibt es halt auch gar keine Daten.
Genau, du hast einfach da Lücken in den Daten und dann ist der Algorithmus halt nicht so gut wie der YouTube-Algorithmus. Und dann gibt es natürlich auch solche Überraschungen. Weil, klar, Gustav Iden,
kann man auch. Der YouTube-Algorithmus. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, also der Thorsten führt es ja in seiner Statistik auch aus. Er nimmt ja auch die vergangenen Rennveranstaltungen in Daytona zugrunde und das waren oftmals ja auch irgendwo für kurze Distanzen. Ich glaube, letztes Jahr steht hier Previous Years 1,6 Schwimmen, 60 Bike, 13 Laufen. Dann gab es, glaube ich, auch mal einen Duathlon, wenn ich richtig liege. Und klar, dann halt die Statistik im Detail, wenn man einfach Rennergebnisse sieht. Es gibt zumindest mal so eine Richtung, wo es hingeht. Definitiv spannend. Aber ich habe da auch so ein paar Leute, die man so gar nicht nennt, die auch so ein bisschen reinsneaken könnten in die Top, sagen wir mal Top 5. Und da sehe ich definitiv, wie gesagt, auch so einen Ruddy von Berg.
Ja, den sehe ich auch. Und den hat man ja jetzt auch nochmal verfolgt mit Justus Nieschlag, auch bei dem französischen Rennen. Ne? Da war er auch echt sehr stark.
In Nizza, ja.
Aha. Und wen siehst du noch?
Ja, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube so von den Engländer, nämlich der Tom Davis. Den hat man so nicht auf der Rechnung, aber der ist halt auf diesen Mitteldistanzen extrem grundschnell und halt super robust so beim Radfahren, was so Tempospitzen angeht. Und der kann halt auch eigentlich irgendwie überall mitschwimmen. Wo steht denn der im Ranking? Nur auf 40, aber der hat schon 70.3 Rennen gewonnen, super junger Athlet, ursprünglich auch aus dieser ITU-Schule der Engländer entstanden. Ja, den schätze ich auch stark ein. Ich weiß nur nicht, wie der in England da bei Wind und Wetter trainiert hat. Die Engländer sind ja hart im Nehmen und gehen ja nie ins Trainingslager und machen alles vor Ort. Also, ja, weiß ich nicht, wie sich das dann im Endeffekt auswirkt.
Aber was ich jetzt so mitbekomme, keiner von uns ist jetzt irgendwie so patriotisch und nennt mal einen
Sebi
Kienle zum Beispiel, einen deutschen Starter.
Ah, aber so eine Top 10 für ein Sebi, auf alle Fälle. Da würde ich schon sagen.
Also ich, ja, also ich glaube, dass in die Top 10 definitiv ein, zwei Deutsche rein schlüpfen. Da, das traue ich zu. Das traue ich dem Freddy Funk definitiv zu, ja. Dem, ja, wie gesagt, Sebi Kienle, dem traue ich alles zu irgendwie, ja. Aber dafür ist die Strecke irgendwie vielleicht zu schnell und zu flach, ja, muss man ja auch sagen. Flo Anger definitiv auch ein Mann, aber das wird man sehen, ja. Also
Vielleicht erreicht,
erstmal müssen,
ja.
ja, bitte.
Nee, nee, sag, vielleicht müssen.
Ah ja, erstmal alle irgendwie auch durchkommen, gell? Also, das ist ja auch so die Sache,
Das
wenn du
sowieso, ja.
sozusagen keine Rennen gemacht hast, die Routine auch fehlt, kannst daheim trainieren, die mega Swift-Rennen, Wattwerte produzieren und dich abfeiern lassen. Manche machen das ja witzigerweise. Aber es bringt alles nichts, wenn du unterm Strich am Renntag diese drei Disziplinen nicht irgendwie in Kombination
Ja, das
ablieferst.
spricht dann auch schon wieder für die Kurzdistanzler. Die hatten ja schon ein paar Rennen. Also die sind vielleicht auch
Ja.
doch mehr drin
Mehr
in der
Rennhärte.
Routine auch und in der Rennhärte, definitiv auf alle Fälle. Nee, aber ich wollte eben noch kurz sagen, vielleicht erreicht uns ja noch vor Veröffentlichung dieses Podcasts die kurze Nachricht von Flo Angert. Wäre interessant. Falls wir es
Genau.
nicht mehr schaffen, dann können wir die aber am Anfang von unserem von der Nachbesprechung von Daytona reinbringen und dann direkt analysieren, was ist draus geworden. Ist ja dann auch cool.
Ja.
Genau.
Definitiv spannend.
So werden wir es machen. Gut, ich würde sagen, das war eine sehr ausführliche Vorbesprechung.
Ja.
Ich denke, wir haben sicherlich nicht alle Athleten würdig genug benannt, aber wir haben uns Mühe gegeben, mal einen umfassenden Ausblick zu geben. Macht irgendwie wieder Spaß, ne? Mal so ein Rennen zu haben, wo so Großkaliber aufeinandertreffen
Ja, und
und einfach
was,
mal
wo man so gar nicht
so,
weiß, irgendwie,
ja,
ne?
wo man so gar nicht weiß, wo man sich einfach mal so ein bisschen auslassen kann, mal so ein bisschen ja, rumfachsimpeln, wer was wie könnte. Wir
Ja.
werden es am kommenden Wochenende sehen und danach
Ja,
natürlich.
bei heißem Tee und Lebkuchen wahrscheinlich, ne? Wenn wir hier uns den Hintern abfrieren, oder ihr vom Kaminofen wahrscheinlich,
Na,
ja,
du wirst
und im
frieren.
Um
Du wirst
ja,
frieren, Horst, weil dein Movember ist ja dann vorbei, ne?
ja, also ich werde eine Oberlippe
Dann wirst du
frieren, das ist
richtig
richtig.
frieren.
Ganz kurz zum Rennen an sich. Wann ist Startzeit deutscher Zeit?
Ich glaube um 16 Uhr irgendwas. Also perfekte Nachmittagszeit. Also du liegst ganz gut, glaube ich, mit deinem Tee und Lebkuchen. Also
Aber
ich
das wird so
meine
gut.
sonntags um die Nachmittagszeit deutscher Zeit müsste
Ja.
das sein.
Perfekte Sendezeit, super.
Ja.
Ja.
Sind wir mit dem Training durch und machen dann hier Extreme Couching.
Genau. Bis
Klingt
dahin,
gut.
schön, dass ihr auch nach so langer Zeit wieder bei uns reingeschaltet habt und uns gegeben habt. Wir verabschieden uns.
Ja, gegeben.
Bis zur nächsten Episode. Macht es gut. Ciao,
Tschüss.
ciao.
Genau. Tschüss und schönen ersten Advent.